Wenn wir so ein Buch auch des Buddhas Lehrreden zum Beispiel lesen und dann sagen, aha, fertig, ins Bücherregal, dann haben wir niemandem geholfen. Ah, vielleicht dem Verleger, der war froh, das Buch zu verkaufen, aber das auch alles. Sonst ist überhaupt keine Hilfe da. Es muss geübt werden. Und der Geist muss in der Lage sein zu sagen, das, genau das habe ich heute Morgen gemacht und genau das hat heute Morgen funktioniert. Und wenn der Geist überhaupt nicht weiß, ob er es je gemacht hat, dann hat er es ganz sicher nicht gemacht. Die Worte sind die Finger, die zum Mond zeigen. Sie sind nicht der Mond selbst. Wir brauchen Wegweiser, wir brauchen Methoden. Wir haben sie. Aber nichts geht darüber, es selbst zu machen. Und dann, wenn wir es wirklich gemacht haben, dann kommt diese Dhamma-Wahrheit aus unserem Herzen. Und wir brauchen sie nicht zu betonen, wir brauchen sie nicht extra zu verdeutlichen, wir haben den Herzenszugang zu den Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Je mehr wir das in uns verwirklicht haben, desto mehr ist der Zugang möglich. Dann sollten wir natürlich, ist ja wohl keine Frage, meditieren. Und da sagen wir im Allgemeinen, eine Stunde morgens, eine Stunde abends. Dem steht nicht im Wege, 3 Stunden mittags auch noch zu meditieren. Aber die meisten Menschen haben ja irgendeinen Beruf und Verantwortung und können das nicht so einrichten. Wenn man ein blutiger Anfänger ist, das heißt, es ist der allererste Kurs, so fängt man mit 30 Minuten an und versucht, alle 2 Wochen 5 Minuten dazu zu addieren, bis man auf 1 Stunde gekommen ist. Bedeutend hilfreicher, als mit 1 Stunde anzufangen und alle 2 Wochen 5 Minuten wegzunehmen. Am Ende bleibt nicht viel übrig. Wird aber sehr oft so gemacht. Denn wenn man nach Hause kommt aus dem Kurs, hat man so eine gewisse Euphorie. Meditation, na selbstverständlich. Jeden Tag, Rest meines Lebens, morgens und abends. Überhaupt kein Problem. Und was passiert nach 2 Wochen? Nicht nur, dass es überhaupt kein Problem ist, es ist ein Riesenproblem. Und von wegen Rest meines Lebens, da kann überhaupt nicht die Rede sein. Und das ist auch gar keine Art, die uns hilft, Rest meines Lebens. Das ist im Allgemeinen viel zu lange. Wenn wir uns frühmorgens hingesetzt haben zu meditieren, uns vornehmen, uns abends wieder hinzusetzen. Und abends uns vornehmen, nächsten Morgen wieder. Das ist realistischer und nachvollziehbarer. Der Rest meines Lebens ist Utopie, weil der Rest meines Lebens könnte ich ja übermorgen anfangen. Und dann nochmal übermorgen und dann nochmal übermorgen und dann was wird aus der Meditation gar nichts, ne? Die ist dann immer übermorgen. Aber jetzt, sich da wirklich hinsetzen. Und dann, für diejenigen, die schon lange meditieren, ist 1 Stunde angebracht. Und für diejenigen, die erst einige Zeit machen, 1/4 Stunde und dann erhöhen bis auf 1 Stunde, wenn es möglich ist. Dazu ist auch sehr hilfreich, so einen kleinen Timer zu haben, den man sich einstellt. Denn wenn man sonst sich hinsetzt und sagt, also heute 1/4 Stunde, dann sitzt man da und meditiert und meditiert, meditiert. Und dann sagt der Geist, Jesus, das ist doch schon längst 1 Stunde. Und dann geht man in die Küche und dann waren es 10 Minuten. Und dann setzt man sich natürlich nicht wieder hin. Daher ist es sehr günstig, so einen Timer zu haben. Auch hier haben wir gesessen, bis die Glocke gegangen ist. Jede Sekunde der Konzentration ist eine Sekunde der Läuterung. Jede Sekunde der Konzentration macht gutes Karma. Jedes Mal, wenn wir uns dem Meditationsobjekt hinwenden, haben wir die Lässigkeit und Trägheit des Geistes bearbeitet. Es muss nicht irgendwelche Riesenereignisse bei der Meditation geben. Es ist ein Weg nach innen, der allerdings Ruhe und Frieden uns bietet, aber auch das nicht immer natürlich. Also schön sitzen bleiben, bis der Timer geht. Und wenn der Geist sagt, na geht denn das Ding nicht endlich schon, dann das auch erkennen und etikettieren. Unruhe, Ungeduld. Wieso habe ich es denn so eilig? Und dann sagt der Geist, aber entsetzlich viel zu tun. Und dann mal schauen, was habe ich denn eigentlich alles zu tun? Man stelle sich dann sofort vor, den eigenen Tod. Da sieht alles ganz anders aus. Total anders. Was ist denn so wichtig? Um was geht's denn eigentlich? Im Moment, wo man der Gedanken des merkt, ich Ungeduld, Unruhe, so viel zu tun, sich einen Tod vorstellen. Und das ist etwas, was der Buddha als die fünf täglichen Betrachtungen bezeichnet hat, was mit in die Meditationspraxis hineingenommen werden soll, dass wir uns tagtäglich mit unserem Karma beschäftigen, das heißt mit der Entschlusskraft, gutes Karma zu machen und auch mit dem Erkennen des guten Karmas und der Verantwortung, die wir übernehmen, Selbstverantwortung, die wir übernehmen, dass wir uns tagtäglich an unseren Tod erinnern, bis das so selbstverständlich ist, dass wir nicht mehr sehr lange hier sind, denn selbst 50 Jahre ist nicht sehr lange, dass es uns leicht fällt, uns so zu benehmen, als wäre der Tod schon bald bei uns. Wir sollen uns an die Dinge erinnern, die wir hier in der Kontemplation gemacht haben. Wir brauchen nicht jeden Tag alle diese Dinge zu kontemplieren, aber eins davon, Vergänglichkeit, Dukkha, Karma, Tod, Liebesfähigkeit, alle Möglichkeiten, alles, wenn man es nicht erinnern kann, kann man auf der Kassette nachhören, kann sich unmöglich an all das erinnern, was man da hört. Und dann die eigene Kontemplation mit den eigenen Gedanken durchführen. Das heißt also, man kann seine Meditationszeit zu Hause auch in Teile teilen. Man kann zum Beispiel, wenn man eine Stunde sitzt, erst einmal eine 10 Minuten liebende Güte-Meditation machen, und dann vielleicht eine halbe Stunde Ruhe-Meditation und den Rest der Zeit eine Kontemplation. Es ist aber auch möglich, und viele tun das, dass sie die Kontemplation während des Tages machen und nicht in einer formellen Sitzung, sondern die Ruhemeditation dafür verwenden. Jeder kann sich das einteilen, wie er will und wie es am besten für ihn ist. Hauptsache, man macht was. Das ist das Wichtigste dabei. Wenn man jemand bei sich im Haus hat, mit dem man zusammen meditieren kann, ist das sehr hilfreich. Die Gruppenenergie unterstützt. Hat man niemand im Haus, mit dem man zusammen meditieren kann, muss man es alleine machen, dann ist es sehr wichtig, einmal in der Woche mit einer Gruppe zusammenzustoßen. Denn diese Unterstützung der gleichgesinnten Menschen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit denen, die auch diesen Weg gehen, ist äußerst hilfreich. Wir haben ja gehört, dass sowohl in Berlin wie auch in Düsseldorf die Idee ist, ein Stadtzentrum zu eröffnen, was ich sehr befürworte, sodass auch dort Menschen zusammenkommen können und der Lehre teilhaben können, in der Art, wie ich sie hier gelehrt habe. Aber bis das alles funktioniert und auch in den vielen anderen Orten Deutschlands, sind in unserem Mitteilungsblatt Namen und Adressen und Telefonnummern von Menschen, die Meditationsgruppen haben. Eine Gruppe können zwei Menschen sein. Manchmal fängt es auch mit zwei an, sehr häufig sogar. Und dann kommen mehr dazu. Sollte man in diesem Mitteilungsblatt niemanden finden, der in der eigenen Heimatstadt ist oder nah genug, um dorthin zu fahren, so kann man selbst eine Gruppe aufmachen. Man muss sich nur dazu hergeben. Es ist eine Riesenhilfe, um bei der Meditation dabei zu bleiben. Zumindestens, wenn die anderen Leute dann Montagabend erscheinen, sich auf ihr Kissen setzen und erwarten, dass es nun losgeht. Da muss man ja wohl, auch wenn man die ganze Woche gar nichts gemacht hat. Einmal ist noch besser als keinmal. Aber wie ich schon gesagt habe, wir essen dreimal einen Tag. Wir sollten mindestens zweimal einen Tag meditieren. Zum Essen haben wir auch Zeit. Da denken wir auch nicht, ach, ist das nun schon endlich fertig und ich habe ja so viel zu tun. Und wenn wir das denken, bekommt es uns überhaupt nicht. Wir haben also innere und äußere Hilfsmittel und sollten sie alle benutzen. Wir haben die Achtsamkeit und die Wissensklarheit. Wir haben das Ersetzen. Das Ersetzen, worum es geht, da sind die Gedanken und die Gefühle, so dass wir den Menschen gegenübertreten als ein Übungsprojekt. Wir haben die Möglichkeit der Kassetten und der Bücher. Wir haben die Möglichkeit der Meditation bei uns selbst und der Meditation in den Gruppen. Innere und äußere Hilfsmittel. Wir haben noch ein Hilfsmittel, worauf ich jetzt eingehen möchte und was wir dann auch uns zu eigen machen können. Wir haben das Hilfsmittel der Zufluchtnahme und des Annehmen der 5 Tugendregeln. Erst einmal die Zufluchtnahme. Es ist nicht möglich, auf der weltlichen Ebene eine total sichere Zuflucht zu finden. Alles ist vergänglich und alles, was wir finden können, ist auch selbstbezogen. Die Zuflucht, die wir nehmen können, ist in Buddha Dhamma Sangha, wobei das Wort Buddha das Erleuchtungsprinzip bedeutet. Es ist das Erleuchtungsprinzip, das wir alle in uns tragen. Das Erleuchtungsprinzip, das wir mit jedem Namen nennen können. Es ist die Gottheit, das Fünkelein, wie immer. Ganz egal, alles Worte, man muss mal erleben. Dieses Erleuchtungsprinzip, das wir in uns tragen, dem können wir uns als Zuflucht hingeben. Das heißt, Vertrauen, dass wir es haben, Vertrauen, dass wir es erleben können, die Hingabe zum Höchsten und der Entschluss, es als Priorität zu sehen. Das bedeutet nicht, dass man nun seine Arbeitsstelle aufgeben muss. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es sind innere Einstellungen, wo sich der Geist und das Herz anders einstellen als bisher. Wenn man sich die Geschäftswelt anguckt, so sieht man, wie die eingestellt sind. Ist das zufriedenstellend? Wir können uns ganz anders einstellen. Wenn wir Zuflucht nehmen zu dem höchsten Ideal, dann tragen wir das in uns als einen Herzensinhalt und können uns dort immer wieder Kraft finden und schöpfen, immer wieder uns dorthin begeben, um uns daran zu erinnern, dass das etwas ist, worauf wir uns verlassen können. Dieses höchste Ideal in sich zu tragen, bedeutet auch, dass es uns viel schwerer fällt, das Unheilsame zu denken, zu sagen und zu tun. Wenn wir das in uns tragen, dieses Ideal, dann ist das eine starke Leuchtkraft. Und das Unheilsame hat dann nicht so einfach, sich zu behaupten. Das Unheilsame ist überall zu finden, aber es kann sich nicht so leicht behaupten. Die zweite Zuflucht, die wir nehmen, ist die Zuflucht ins Dhamma. Dhamma, die Lehre des Buddhas, die Wahrheit, das Naturgesetz und vor allen Dingen in diesem Fall die absolute Wahrheit durch die Lehre des Buddhas verbreitet. Wenn wir darin Zuflucht nehmen wollen, so bedeutet das, dass wir uns diesem Dhamma, dieser Lehre und dieser absoluten Wahrheit immer mehr nähern wollen. Sie in uns so verankern wollen, dass wir eines Tages selbst das Dhamma sind. Das sind alles Entschlüsse, die wir machen. Es ist, bedeutet nicht, dass wir das nun von einer Sekunde zur anderen können. Aber dieser Entschluss ist sozusagen eine Erklärung für sich selber, was mir am wichtigsten ist. Ist mir am wichtigsten Reinheit, Läuterung, spirituelle Wachstum, absolute Wahrheit oder Geld verdienen, jemanden darstellen, Beziehungen aufrechterhalten, was mir am wichtigsten. Man muss mir nicht glauben, dass wenn man Zuflucht nimmt, man diese anderen Dinge nicht mehr machen kann. Aber was steht an erster Stelle? Und das, was an erster Stelle steht, bedeutet einen Schutz vor allem Unheilsamen. Und dieser Schutz macht es uns dann auch möglich, dass wir diese weltlichen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, in einer Art und Weise machen können, wo nichts Unheilsames geschieht. Zuerst den Schutz der Zuflucht. Aber man muss sich daran erinnern und man muss wissen, was man da eigentlich tut. In den buddhistischen Ländern wird diese Zuflucht und die Tugendregeln bei jeder besten Gelegenheit wiederholt. Manchmal wiederholen Menschen sie täglich. Auf Pali. Und wenn sie gar kein Pali können, habe ich mir schon oft überlegt, wissen sie überhaupt, was sie sagen? Was aber bei ihnen ganz klar wird, auch wenn sie gar nicht wissen, was sie sagen, ist, dass sie Vertrauen und Hingabe haben. Und das ist etwas, was wir im Westen nicht sehr viel haben. Die Hingabe zum höchsten Ideal, das Vertrauen, dass etwas gibt, was viel höher ist als wir selbst. dass wir das Vertrauen haben, dass es erlebbar ist, aber nur, wenn das Selbst ausgeschieden ist. Diese Vertrauen und Hingabe, dazu braucht man die Worte noch nicht mal zu verstehen. Das sind Gefühle. Und es ist ein Gefühl der Liebe natürlich. Und auch das gehört dazu. Denn eine wirkliche Zuflucht, da wo wir Schutz haben, müssen wir auch lieben, sonst gehen wir ja nicht hin. Wir haben also die Möglichkeit, uns in diesen Schutz zu begeben, weil wir verstehen, um was es geht und weil wir es lieben. Das Dritte, wo wir Zuflucht nehmen, ist die Sangha. In diesem Fall bedeutet Sangha einzig und allein die Menschen, die die Erleuchtung gefunden haben, indem sie den Buddhas Worten gefolgt sind und sie weiter verbreitet haben. Das Wort Sangha wird in verschiedenen Arten benutzt. Es wird benutzt für all die, die ordiniert sind. Da ist es auch das richtige Wort. Es wird im Westen dafür benutzt, für all die, die sich mit gekreuzten Beinen auf den Kissen setzen. Das ist allerdings in Asien nicht der Fall. Sangha ist in Asien immer diejenigen, die ordiniert sind. Aber hier, bei der Zufluchtnahme, ist es weder noch. Es sind die Erleuchteten, die die Lehre für uns weitergeführt haben, sodass wir heute noch die Möglichkeit haben, uns dieser Lehre zu nähern, sie in uns aufzunehmen und zu benutzen. Das heißt also, diese Zuflucht zu denen ist ein Gefühl der großen Dankbarkeit, was auch mit Liebe zu tun hat. Die Dankbarkeit, die wir empfinden für das, was wir bekommen haben, kann sich dann darin zeigen, dass wir zum Beispiel für uns selber den Entschluss fassen, diesen drei Juwelen, und so werden sie genannt, Buddha, Dhamma, Sangha, die drei Juwelen, immer näher zu kommen. Selbstverständlich macht man das nur freiwillig. Das ist niemals, dass jemand das machen muss oder soll, sondern nur, wenn man das Gefühl hat, da ist etwas, dem ich mich wirklich nähern will und was mir ein Gefühl der Sicherheit gibt. Denn was kann uns sonst ein Gefühl der Sicherheit geben? Wo finden wir das? Wo ist ein Gefühl der Sicherheit zu finden? Wenn wir uns an einen anderen Menschen anklammern, der uns Sicherheit geben soll, der ist genauso vergänglich wie wir selber und hat genauso viele Schwierigkeiten wie wir selber. Das ist nur eine Sache. Die fünf Tugendregeln sind ein Trainingsprogramm. Sie sind nicht, du darfst nicht, du musst nicht, du kannst nicht, du sollst nicht, sondern ich will mich darin üben, fünf Dinge nicht zu tun, zu vermeiden und gleichzeitig das Gegenteil davon zu üben. Die erste Tugendregel sagt, ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten. Das Töten von Lebewesen ist auf Hass basiert, auch wenn es nur der Hass zu einem Moskito ist oder einer Fliege, die in der Milch schwimmt. Es ist auf Hass basiert, sodass das Gegenteil zu üben natürlich bedeutet, die bedingungslose, die unpersönliche Liebe, die Liebe, von der wir gesprochen haben, die sich weit ausbreiten kann, so mehr wir das üben. Die zweite Tugendregel sagt, ich will mich darin üben, nichts zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Das bedeutet etwas mehr als stehlen. Es bedeutet zum Beispiel, dass wir niemals das Eigentum von anderen schlechter behandeln als unser eigenes. Es bedeutet auch etwas, was immer wieder mir seltsam erscheint, dass man das erwähnen muss, dass man seine Rechnung bezahlt. Gleich. Wenn einer einem eine Rechnung schickt, dann hat er einem ja wohl was nicht geschenkt. Dann nimmt man es nicht, dann bezahlt man. Also auch so eine Seltsamkeit. Es bedeutet, dass wir selbst in den kleinsten Dingen aufpassen, ob es uns gehört oder einem anderen. In den allerkleinsten Dingen ganz vorsichtig sein. Was ist das Gegenteil davon? Natürlich die Freigebigkeit, Großzügigkeit, das Verschenken wollen. Das kann man üben und das sollte man üben. Und die Freigebigkeit und die Großzügigkeit sind beim Buddha an erster Stelle der 10 Tugenden. Heißt auf Pali Dana, D-A-N-A. Das bedeutet nicht, dass die anderen Tugenden nicht wichtig sind. Aber es bedeutet, dass durch die Freigebigkeit wir den Zutritt bekommen zu den anderen. Denn wenn wir an andere denken, dann denken wir nicht an uns zur gleichen Zeit. Sodass wir unsere Ich-Bezogenheit etwas zur Seite gerückt haben. So rutscht natürlich wieder in die Mitte, das ist klar. Aber je öfter wir Gebefreudigkeit und Großzügigkeit üben, desto öfter verschieben wir diese Selbstbezogenheit. So ist es eine ganz wichtige Praxispfad des Gebens. Dazu hat der Buddha noch gesagt, dass die Reinheit des Empfängers die Gabe läutert. Was das bedeutet, ist, dass wir uns überlegen, wo wir geben. Nicht einfach nur was geben, dann hat man gegeben, sondern möglichst dort geben, wo es bedeutsam ist. Die dritte Tugendregel ist, ich will mich darin üben, sexuellen Missbrauch zu vermeiden. Sexueller Missbrauch ist jemand anders körperlich oder emotionell wehtun. Das heißt also, auf jeder Ebene, vor allen Dingen auf der emotionellen, es bedeutet Treue, Verantwortungsbewusstsein, sich den Menschen, auch denen nicht sexuelle Partner sind, den Menschen, denen man zu tun hat, nicht nur dann widmen, wenn es einem verpasst, sondern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in sich entwickelt und weiß, dass der andere auch das sehr hoch schätzt. Wenn wir selbst verantwortungsbewusst sind in unseren Beziehungen, und da meine ich alle Beziehungen, dann handelt man verantwortungsbewusst uns gegenüber, unsere Umwelt als Spiegel. Der Buddha hat natürlich auch den sexuellen Partner damit gemeint, weil er genau gewusst hat, pragmatisch und realistisch, was für unendliche Tragödien immer passieren, wenn das nicht der Fall ist. Aber es sind auch die Menschen mit einbezogen, mit denen wir sonst zu tun haben. Die vierte Tugendregel: Ich will mich darin üben, Lügen, grobe Worte und Schwatzen zu vermeiden. Dazu gehört auch, nicht übertreiben, nicht untertreiben, Menschen gegeneinander aufzuhetzen, schlecht über sie hinter ihrem Rücken zu sprechen. All das gehört dazu. Das Gegenteil davon ist natürlich die erhebende, aufbauende Rede. Die Rede, die vielleicht Dinge erklärt, die man vorher noch nicht gewusst hat. so zu sprechen, dass Wahrheit aus einem wirklich herauskommt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, was ich schon oft erwähnt habe, noch einmal erwähnen möchte, für diejenigen, die es eventuell noch nicht gehört haben, und die anderen, die es schon gehört haben, die haben Geduld.